Margaret, in deinem Vortrag heute wird es um die USA gehen und Syrien und das Gerangel darum mit und gegen alle anderen Staaten der Welt. Ein zunächst verbales Gerangel, das sich an der Frage von Chemiewaffen aufhängt, deren Einsatz im innersyrischen Machtkampf von wem auch immer den Anlass gegeben zu haben scheint. Dann stellt man sich als privater Mensch dazu und steht vor dem Tun von Staaten und möchtegern staatlicher Kräfte, steht dem entsetzt und ratlos gegenüber, sucht nach Gründen und gefunden wird üblicherweise allerlei personalisierendes, auch völkische und charakterliche Zuschreibungen, geheime Verschwörungen. Andere vermuten direkte ökonomische Interessen, kein Blut für Öl und so. Oder man identifiziert sich sogar mit diesem oder jenem und glaubt den vorgetragenen Gründen von heilsbringender Demokratie. Nun haben viele Menschen die Hoffnung gehabt, dass im Wechsel von Bush zu Obama jetzt eine Wende in der Außenpolitik der USA geschehen wird. Und sie sehen nun, dass in dem neuen Konzept Leading from Behind, wie er das nennt, die militärische Option genauso eingeschlossen ist. Wäre das jetzt richtig eingeschätzt, wenn man sagt, ja, das ist nur so ein strategisches Ding zwischen Tauben und Falken, die quasi denselben Zweck mit verschiedenen Mitteln durchsetzen wollen? Fühlt man sich an den alten Clausewitz erinnert, was man aus der Schule kennt? Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und offenbar schließt das alle Mittel ein. Auch Obama kommt da nicht drum rum, wenn die USA Supermacht bleiben wollen. Warum wollen sie das überhaupt? Warum müssen sie das? Andere Staaten machen da auch gute Geschäfte und sind es nicht.
Wenn man sich die Aktion jetzt mal selber anschaut und versucht, an der so ein bisschen zu erläutern, worum es den USA da geht, dann kann man ja eine Feststellung machen, wenn sie jetzt erst bei Syrien und jetzt bei dem neuen, mit der neuen Vereinbarung beim Iran auch sich ganz energisch auf den Standpunkt stellen, wir wollen diese Staaten abrüsten, wir wollen, dass die eine bestimmte Sorte Waffen nicht mehr besitzen. Und wir wollen auch nicht nur nicht, dass sie sie nicht besitzen, sondern wir wollen auch die Kontrolle darüber behalten, dass sie überhaupt in der Lage sind, die Fähigkeit besitzen, solche Waffen zu produzieren. Wenn man das jetzt mal ganz schlicht innermilitärisch nimmt, dann kann man ja sagen, was stört die USA an den Chemiewaffen von Assad? Was stört die USA an der Atombombe vom Iran? Und dann sagen sie eigentlich auch ziemlich eindeutig, was sie daran stört, ist ihre eigene Freiheit im Einsatz ihres Militärs, dass es tatsächlich kleinere, weniger mächtige Staaten gibt, die sich sowas wie eine letzte Waffe sichern, um ihre nationalen Anliegen und Interessen und Ansprüche auf der Welt auch gegen die USA durchsetzen zu können. So, und da sagen die USA, das wollen sie nicht. Sie wollen der oberste Kontrolleur des Gewalteinsatzes der Welt sein und bleiben. Also die Frage, warum sie das wollen, habe ich jetzt mal zurückgestellt, aber ich wollte erst mal das festhalten, dass wenn es eine Gemeinsamkeit zwischen Bush und Obama gibt, dann ist es auf jeden Fall die, dass die USA beanspruchen, nicht einfach ein Staat unter anderen zu sein, der mit den anderen konkurriert um Macht, um Einfluss, um ökonomische Quellen, sondern dass er, das tut er außerdem auch, sondern dass er quasi darüber hinaus so etwas wie eine übergeordnete Stellung in der Staatenwelt für sich beansprucht. Und wenn man sich anschaut, wie die Regierungen Amerikas diesen Anspruch selber begründen und vielleicht mal die ganzen ideologischen und schön färberischen Floskeln weglässt, dann sagen sie ja auch ganz eindeutig warum, weil es ihnen um die Garantie und Durchsetzung der Prinzipien des Staatmachens geht, wo Kapitalvermehrung die Ökonomie bestimmt, wo die Wirtschaft der Anlage von Kapital offen steht, wo die Staaten ihre eigenen Finanzen und ihre eigenen Zwecke orientieren an der Frage der Öffnung der Ökonomie für fremde Anlage, der Beteiligung an einer Weltmarktkonkurrenz. Und insofern ist die Frage, glaube ich, nicht so schwer zu beantworten, weil die Amerikaner ja nach wie vor die mächtigste, auch ökonomische Macht der Welt ist, überall auf der Welt auch ökonomische Interessen zu verteidigen hat, durchzusetzen hat. Deswegen ist sie interessiert an einer Welt von Staaten, die in dem, was sie selber mit ihren Quellen, mit ihren ökonomischen Mitteln machen, nicht gegen die USA arbeiten, sondern sich für sie einspannen lassen. Das würde ich jetzt mal als ganz allgemeinen Grund dafür sagen, warum ihnen daran nicht nur gelegen ist, sondern dass sie das für eine absolute Notwendigkeit halten.
Obama spricht von einer Strafaktion. Also er will da gar nicht eingreifen in den Konflikt. Es ist ihm offenbar zu aussichtslos, da was ganz Bestimmtes erreichen zu können. Und mich hat das so ein bisschen erinnert an, ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, die Atombombe in Hiroshima.
Hat auch eine Parallele.
Wo man ja auch viel spekuliert hat, welchen militärischen Sinn hatte das, aber eigentlich war es ein Signal, ein Symbol an die ganze Welt. Genau. Wir wünschen uns jetzt die Ordnung, die Weltordnung auf bestimmte Weise und wir haben ein Mittel dafür, um jeden möglicherweise zu zwingen.
Ja.
Nun hätten dieses Interesse ja alle Staaten, aber ich frage mich immer, wo jetzt der konkrete Nutzen dabei steckt, weil also andere Staaten, dass die benutzbar sein sollen, okay, gut, soweit leuchtet mir das ein, aber andere Staaten wie die Bundesrepublik oder so haben ja dieses Mittel nicht.
Naja, das wäre nochmal ein Thema für sich, also das würde ich ein bisschen anders sehen, weil immerhin legt auch Deutschland sehr viel Wert darauf, in der NATO zu sein. Legt sehr viel Wert darauf, ein Teil dieses größten und mächtigsten Militärbündnisses der Welt zu sein und legt ja auch Wert darauf, zum Beispiel jetzt bei den Gesprächen mit dem Iran, mit zu den Staaten zu gehören, die über die anderen mitentscheiden. Und dass sie das alleine nicht vermögen, also dass sie nicht als einzelner Staat diese Machtmittel haben, das mag ja sein, aber die Berechnung sehe ich erstmal so schlicht, wenn man das nicht alleine hinkriegt und trotzdem zu den Staaten gehören will und auch gehört, die sich selber Weltordnungsmächte nennen, dann muss man sich in bestimmten Umfang auch mit den USA zusammentun und kann nicht in extremer Weise, sage ich mal, auch gegen sie operieren. Aber was zu der ersten Frage mit der Strafaktion. Also das Erste, was mir daran aufgefallen ist, ist ja, dass Strafe herkömmlich eigentlich ein Begriff aus dem innerstaatlichen Bereich ist. Also Strafen tut eine staatliche Gewalt gegenüber ihren Mitgliedern, gegenüber den Einwohnern ihrer Gesellschaft. Und da exekutiert sie ein Recht, was sie selber im Parlament beschlossen hat und die Gesetze, die halt vom jeweiligen Staat beschlossen worden sind. Und die USA nehmen ja für sich in Anspruch, wenn sie diese Strafaktionen machen, tatsächlich auch sowas zu sein, wie eine übergeordnete Macht, die ein Prinzip des Völkerrechts exekutiert und dabei jetzt ja noch ausdrücklich sagt, und ob die UNO, die ja eigentlich der Hort dieses Rechts ist, ihr da zustimmt oder nicht, ist ihnen erstmal egal, weil sie sehen das Völkerrecht bei sich gut aufgehoben. Und das finde ich erstmal eine interessante, was heißt interessante, eine bemerkenswerte Sicht auf die Welt, zu sagen, weil wir die militärischen Mittel haben, weil wir militärisch die mächtigsten sind, haben wir auch das Recht, die Rechtsvorschriften, die international und zwischen Staaten gelten sollen, praktisch durchzusetzen. Und dann behandeln sie ja tatsächlich so einen Staat wie Syrien im Grunde wie so etwas, also das als Analogie natürlich, wie so etwas wie ein Untertan, der sich halt einzuordnen hat und das Mittel der Strafe ist ja auch im innerstaatlichen Bereich Gewalt und so kommt das als Strafaktion auch daher. Das ist das eine an die Adresse Syriens. Das zweite, und da meine ich, hat die Parallele mit der Hiroshima-Bombe durchaus was für sich. Das zweite ist, es ist ja auch an die gesamte Welt gerichtet. Der Obama, das werde ich nachher im Vortrag auch nochmal erläutern, Obama hat ja ausdrücklich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen gesagt, sie sehen sich in ihrer nationalen Sicherheit tangiert, wenn Assad diese Waffen hat. Und das richtet sich nicht nur an ihn, hat gleich Iran auch beim Namen genannt und gesagt, da sehen sie das genauso. Und es richtet sich natürlich auch an Russland, das ja die Schutzmacht ein Stück weit von Syrien ist. Also es ist ja auch eine Aktion, die nicht bloß Syrien bestrafen will, sondern die der ganzen Welt demonstrieren will. Wir haben die Machtmittel, um ein Verbot bestimmter Waffengattungen bei bestimmten Staaten praktisch durchzusetzen.
Diese Analogie, ich weiß, dass man die nicht belasten soll, aber ich probiere es doch mal mit dem Innerstaatlichen. Mhm. Innerstaatlich gäbe es ja auch die Möglichkeit einer Diktatur, einer Sache, wo es lang geht, oder eben, dass man verschiedene Interessen miteinander versucht zu verknüpfen, dass sie sich arrangieren unter demselben Prinzip der Geschäftemacherei halt. Und würde also heißen, dass die USA international dieses Prinzip im Moment nicht für sinnvoll halten, sondern also, dass sich alle Staaten gleichermaßen für ihre jeweilige Geschäftemacherei eine gewisse Ordnung setzen, sondern dass die wohl doch zu gegensätzlich sind. Das ist im Moment nicht.
Wenn, dann würde ich an der Stelle vielleicht die Differenz zwischen der Linie Obamas und der seines Vorgängers ansiedeln. Es ist nicht so, das war übrigens auch bei Bush nicht so, es ist nicht so, dass die USA anderen Staaten nicht das Recht zuerkennt, eigene nationale Interessen zu verfolgen. Sie definieren, wenn man so will, eine Schranke für deren Verfolgung. Also ich denke, man stellt sich das nicht richtig vor, wenn man sagt, das ist auch empirisch nicht so, dass die USA sagen, Saudi-Arabien, die Türkei, Europa, auch China dürfen prinzipiell keine nationalen Interessen haben, dürfen nicht selber den Zweck verfolgen, auch ihre Wirtschaft voranzubringen. Der Haken beginnt immer dann, aus der Sicht der USA, wenn Staaten, und das tut jede Gewalt, diese ökonomischen Mittel umsetzt in politische Macht, wenn sie aus den Mitteln, die sie erwirtschaften, den Anspruch ableiten, sich Einflusszonen zu sichern, auch auf Exklusivität zu zielen in solchen Bereichen. Da sagen die USA, das soll nicht sein. Nationale Interessen auch in ökonomischer Hinsicht ja, aber es soll sowas geben wie eine oberste Grenze, eine oberste Schranke für die Verwandlung von ökonomischer in politische und militärische Macht. Und darüber wollen sie Kontrolle haben. Da sehen sie sich höchstpersönlich sozusagen angegriffen, wenn Staaten sich in dieser Hinsicht offensiv ihrer Kontrolle entziehen wollen. Und dass sie das natürlich nur in unterschiedlichem Grad gegenüber der Staatenwelt durchsetzen können auch, also das gibt ja dieses geflügelte Wort der multipolaren Weltordnung, das ist ja auch nichts, was die USA nicht anerkennen würden. Deswegen gibt es, wenn man so will, auf einer höheren Ebene dann auch durchaus das Bemühen, andere Mächte mit in diese Ordnung einzubinden und die darauf zu verpflichten, in der Gewaltmittelfrage die Sache so zu sehen wie sie.
Nun kommt mir da wieder der ökonomische Gedanke. Also einerseits ist natürlich die Region im Nahen Osten, Frage Energiesicherheit, durchaus relevant. Und also dass man diese Region schon kontrollieren möchte. Andererseits muss es ja auch Interessen von Staaten geben, gibt es ganz offensichtlich, die dieser allgemein multipolaren Weltordnung also sich da nicht gut aufgehoben sehen,
richtig,
wie es momentan ist. Da fiel mir ein, was haben die USA denn eigentlich gegen Nordkorea, dass die eine Atombombe haben? Die haben doch nur gar keine außenpolitischen Ansprüche auf irgendeine Region oder sich irgendwo einzumischen. Die wollen doch einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe vor einem Jahr oder so, vor dreiviertel Jahr, als diese letzte Auseinandersetzung in Nordkorea war, da habe ich da selber einen Vortrag drüber gehalten, über das Thema. Nordkorea ist, meine ich, ein typischer Fall von dem, was ich mal so nennen würde, will ich nachher auch bei Syrien erzählen. Die USA betrachten solche Staaten gar nicht einfach immer bloß für sich, sondern die betrachten sie quasi unter dem Gesichtspunkt, was ist, wenn das Schule macht. Also sie nehmen Nordkorea als einen Staat, der sich, und das stimmt ja auch, das tut er ja auch, sich prinzipiell weigert, sich ihrer Weltordnung einzufügen, der für sich das Recht beansprucht, auch in der Art, wie er seine Produktion organisiert, auch in seinem Verhältnis zu seinem Volk, seinen eigenen Prinzipien nachzugehen. Und der sich ausdrücklich ja auch selber, nordkoreanischen Führer ja durchaus auch ja genau aus zu dem Zweck die Atombombe zugelegt haben, weil sie sagen, wenn wir verhindern wollen, dass unser Regime zum Beispiel wie in Libyen, zum Beispiel wie im Irak von den USA unterminiert wird, dann müssen wir ein Drohmittel haben, was die Amerikaner wirksam abschreckt. Und die Politik der USA gegenüber Nordkorea ist eigentlich, seitdem sie diesen Beschluss gefasst haben, also nach dem Ende des Abdankens der Sowjetunion als Gegner im Kalten Krieg, gibt es eigentlich gegenüber Nordkorea sowas wie eine Doppelstrategie. Das eine ist eine massive Aufrüstung der Region durch die USA selber, einschließlich Südkoreas. Und das zweite ist immer wieder der Versuch, Nordkorea gegen das Versprechen einer Abstandnahme von einem Einsatz des Militärs, die Atombombe abzuverhandeln. Und an der Reaktion der Nordkoreaner merkt man ein bisschen, worum es da geht. Die sagen immer, ihnen geht es eigentlich gar nicht um die Bombe. Sie wollen eigentlich bloß, wie sie sagen, in Ruhe gelassen werden. Aber sie haben den begründeten Verdacht, und da haben sie auch Beispiele für, dass wenn sie auf dieses Mittel verzichten, es nicht dabei bleibt, sondern die USA und ihre Verbündeten mit anderen politischen und ökonomischen Mitteln versuchen, dann doch auf einen Regime-Change hinzuwirken, und den wollen sie halt nicht.
Dieses Beispiel erinnert mich dann so an die 60er Jahre, wo man auch einfach gesagt hat, dieses Domino-Prinzip, wenn das mal ein Staat kippelt, dann kippeln alle anderen hinterher, weil es eben nationale Interessen diverser Art gibt. Aber das sagt man nur wieder, das ist ja auch ein, also in der Sphäre der Politik, die über solche Mittel verfügt, auch ziemlich viel Willkür drin steckt. Da irrationale Überlegungen auch breit machen könnten, die also gar nicht dem nationalen Interesse der USA dienen müssen.
Ich weiß gar nicht, ob man die als irrational bezeichnen soll. Bei Nordkorea würde ich das sogar ausdrücklich ablehnen. Das ist gar nicht irrational. Wenn man sich überlegt, wie die argumentieren, dann argumentieren sie vom Standpunkt eines Staates, der sich eigentlich Ende des Koreakriegs immer den USA im Kriegszustand befindet. Der immer wieder erfahren muss, und das mag eigentlich keine Staatsgewalt sein, dass elementare Souveränitätsrechte von ihm missachtet werden, dass nicht mal eine anerkannte Grenzziehung existiert zwischen Nord- und Südkorea, dass Südkorea als Verbündeter der USA Sachen unternimmt, um das Regime zu untergraben und da ihr eigenes zu etablieren. Also irrational in dem Sinne, dass da die Nordkoreaner groß anders kalkulieren würden als andere Staaten, würde ich sagen, sind sie nicht, sondern die haben inzwischen ein Staatsprogramm, so würde ich das, glaube ich, sehen, das quasi in gar nichts anderem mehr besteht als in der Selbstbehauptung in dieser Feindschaft. Und insofern, auch die Momente dieser Art, die Welt zu definieren, auch bei den USA selber vorfindlich sind. Ne? Also dieses Prinzip zu sagen, wenn wir einmal einen Staat als unseren Feind ausgemacht haben, dann muss da eben auch wirklich unschädlich gemacht werden, das haben die Nordkoreaner bestimmt nicht gepachtet.
Ja, also das meinte ich mit der Irrationalität, also dass, wie man das ja auch in den Varianten, Bush, Obama oder Demokraten, Republikaner, sind ja Strategien zum selben Zweck, und die können aber auch vollkommen fehlschlagen, also wie zum Beispiel die deutsche Strategie 33 FF.
Da mussten sie aber erstmal ziemlich viel kaputt machen, bevor sie fehlgeschlagen ist. Ne?
Ja, sicher. Mir kommt dann nur immer in den Sinn, dass manche so Stammtischstrategen, die sich gerne auf den Standpunkt dieser oder jener Macht selber stellen, in der Sache richtiger liegen als manch ein Anti-Imperialist, der immer nach konkreten habhaft zu werdender Rohstoffe sucht oder so.
Ja, weil die Letzteren, ich glaube nicht, dass die Stammtischstrategen richtiger liegen, weil die meiner Erfahrung nach, dass ich das gerne in moralische Prinzipien übersetzt, und die sind da ja auch nicht unterwegs. Ich würde mal sagen, der Irrtum mit den, oder ich drücke es mal anders aus, es gibt so ein schönes Zitat von dem Obama auch aus dieser UN-Rede, das werde ich nachher auch vorlesen, wo er die amerikanischen Interessen im Nahen Osten nochmal aufzählt. Und da merkt man, da ist da geht das materielle Interesse, also der freie Fluss des Öls in alle Welt gegen, sehr gut zusammen mit dem, und deswegen müssen wir die Staatsmacht, die das beherrscht, die quasi darüber da die Hand drauf hat, als zu ihrem Hoheitsgebiet zählt. Wir müssen in der Lage sein, das ist, wenn man so will, ein imperialistisches Ideal, wir müssen in der Lage sein, deren Staatswillen so zu beeinflussen, dass er mit seinen Ressourcen nur Sachen macht, die uns nutzen. Das ist erstmal ein Ideal deswegen, weil ja die Berechnung jeder Staatsmacht mit den eigenen Ressourcen erstmal eine ist, die sich im Widerstreit zu denen der anderen befindet. Aber insofern ist dieser Übergang von, weil es uns ums Öl geht, müssen wir die Ölstaaten kontrollieren, erstmal ein Übergang, der tatsächlich auch aus dem materiellen Interesse kommt.
Gut, nun gibt es ja auch die Überlegung, dass Leute sagen, ja, diese Gewaltapparate, die sich die Staaten zugelegt haben, auch in der Konkurrenz gegeneinander, die haben ursprünglich irgendwie indirekt schon so einen Weltordnungsinteressengrund, aber es gibt auch eine Verselbstständigung.
Ich sag mal so, dem Imperialismus sozusagen immanente Standpunkt, ich mach's mal an einem Beispiel, ein ganz anderen Beispiel, vielleicht ein bisschen klar wird, woraus ich, es gab ja dieses Geschäft zwischen Deutschland und Russland in der Frage Gaslieferung von Russland an Deutschland. Und da hat unser damaliger Kanzler Schröder von einer strategischen Partnerschaft gesprochen zwischen Deutschland und Russland. Kaum war dieser Vertrag geschlossen, ging hier in Deutschland die Debatte um die Frage los, machen wir uns damit nicht von Russland abhängig. Und wenn man diesem Gedanken mal nachgeht, merkt man, wie da gedacht wird. Da wird einerseits ein Geschäft geschlossen. Da fließt Geld, da fließt Öl. Das ist eigentlich ein Handel, würde man sagen, ja, beide haben was, beide Seiten haben was davon. Kaum ist es eingerichtet, tritt die Sorge hinzu, begibt man sich, und das ist aber im Weltmarkt quasi sozusagen automatisch drin, begibt man sich nicht in Abhängigkeit von einem fremden Souverän, wenn man seine eigene Energieversorgung auf dessen Lieferungen stützt. Dann gibt es den Übergang auf, also müssen wir autark werden, also brauchen wir die Atomenergie und so fort. Ich will sagen, dieser Übergang von, man schließt einen Handel mit den anderen zu und deswegen müssen wir auf dessen Willen Einfluss nehmen, damit er auch bei den Handelskonditionen bleibt, der verweist ja darauf, dass der Handel selber ja nicht so eine friedlich-schiedliche Angelegenheit ist, sondern der auch schon einen Gegensatz beinhaltet, von dem beide Seiten Kenntnis nehmen.
Einen friedlich ordnenden Zweck meinte ich eher weniger als die Verselbstständigung von direkter Interessendurchsetzung hinzu. Es ist einmal ein Ordnungsprinzip gefunden, ja. Und das ist in der Politik dann auch als eine Figur vorhanden, ohne konkrete Kalkulationen, die jetzt in dem, das mit Russland Erdgas war ja wieder eine konkrete Sache, dass man trotzdem vielleicht so vorbeugend einfach sagt, die Ordnung muss sein. Und zwar die Ordnung, die wir uns einmal ausgedacht haben, egal ob sie uns wirklich nützt oder vielleicht, ja, wie im Irak oder so, ein Desaster bereitet oder vielleicht sogar schadet, weil es dann Gegenkräfte mobilisiert.
Ja, das steckt halt in diesem imperialistischen Ideal der Kontrolle drin. Wenn man überall, also das kann man ja auch an den Sprüchen deutscher Militärs durchaus studieren. Wenn man auf der ganzen Welt mit seinen Schiffen rumfährt, dann hat man Handelswege. Und in den Handelswegen sind andere Staaten unterwegs. Da fahren die Schiffe durch Gegenden, die gehören einem nicht, die gehören jemand anders. Jetzt der Übergang, und der kommt schon aus dem ökonomischen Interesse. Der Übergang heißt, dass es, wenn die Versorgung der Nation, zum Beispiel mit Öl, von diesem Geschäft abhängt, dann muss auch ich als Macht die Hand drauf haben, dass der andere, der da Einfluss bekommt auf mich, immer mir zu Diensten ist. Und das ist nicht kein irrationaler Übergang, sondern folgt aus dem Interesse, was damit durchgesetzt werden soll.
Dann müsste man ja eigentlich den Clausewitz-Satz korrigieren.
Also, ja, müsste man auch.
Der Krieg ist gar nicht die Fortsetzung der Politik, sondern der Krieg oder die Drohung mit dem Krieg ist die Grundlage von jeder internationalen Aktion.
Würde ich auch so sehen.
Sonst hört er mir keiner zu.
Ja.
Okay, gut. Das ist mir gerade eben jetzt richtig klar geworden. Wieder was gelernt. Ich muss dazu geben, ich habe den Vortrag von Jonas Köper schon gehört und da hatten sie so einen Einwand eingeworfen, der etwa so ging, der Staat oder die Gegend oder überhaupt so ein Typ Staat ist vielleicht auch gar nicht mehr ordnbar, zivilisierbar, die sind einfach chaotisch, aber wir werden diese seltsamen Staaten, wo wir nicht wissen, was da, also unberechenbare Staaten, einfach von außen dirigieren, indem wir sagen, wir können und wir wollen uns das vorbehalten, macht, was ihr wollt bei euch, aber wenn wir wollen, hauen wir drauf. Den Gedanken fand ich erstmal überraschend, aber eigentlich pragmatisch aus Sicht der USA richtig. Also so vorzugehen nach dem Desaster im Irak oder so.
Ich finde das, also das Schlimme daran, finde ich eigentlich, mit welchem Zynismus eigentlich diese Weltmächte die Resultate ihrer eigenen Politik beurteilen. Ne? Das ist ja nicht so, dass diese Staaten irgendwie vom Himmel gefallen wären, sondern das ist ja mit ihrem Libyen ist ja ein klassisches Beispiel, ne? Man befreit angeblich das libysche Volk von Gaddafi und das Resultat ist im Grunde so ein quasi Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Fraktionen. Und da ist der Standpunkt jetzt, wir haben da keinen Ansprechpartner. Also das ist auch wieder übrigens Zynismus auch natürlich hauptsächlich bezogen auf die Leute, die in solchen Gegenden dann leben. Nicht das geringste Interesse oder auch nur das Ansinnen einer Überlegung, wie könnte man denn überhaupt in solchen Weltgegenden wieder Verhältnisse herstellen, dass die Leute wenigstens von dem leben können, wo sie sind. Sondern da gebe ich dir vollkommen recht, die Übersetzung solcher Ergebnisse in eine reine Gewaltfrage, wo man sagt, ja, wenn der Staat vor Ort das nicht hinkriegt, eine stabile Herrschaft zustande zu bringen, dann muss man halt die daraus erwachsene Gefährdung für uns eindämmen. Übrigens, was Ähnliches findet ja im Moment in Afghanistan statt. Und die Leute halt ihrem Schicksal überlassen.
Daran ist ja dann gar nicht mehr der Gedanke einer Benutzbarkeit drin.
Ja.
Das ist dann schon die Aufgabe dessen.
Beziehungsweise die Benutzbarkeit, die es gibt, das ist ja in Afrika schon in vielen Staaten so. Die Benutzbarkeit ist dann die, dass das, was an Benutzung stattfindet, also die Ausbeutung seltener Erden oder Uran und so, und ja, das zum Teil auch schon von Privatarmeen organisiert wird, das Zeug da abzutransportieren und die Leute, die da leben, die stören und so werden sie auch behandelt.
Das ist dann quasi ein Stück Staat im Staat, ein Stück amerikanischer Staat oder europäischer oder Shell-Staat.
Ja.
In dem anderen und der andere ist nur zur Verwaltung da, des Restes, der da so halt rumläuft. Und,
genau.
Das ist kein schönes Bild.
Nee, wirklich nicht. Und,
in der Ankündigung zu der heutigen Veranstaltung stand ein Schlusssatz drin. Was ist das für eine Bilanz? Was für eine Kampfansage? Das klingt auch nicht sehr erfreulich.
Nee,
was kann man sich darunter vorstellen?
Mit der Bilanz haben wir eigentlich ein bisschen was, Jonas und ich, ein bisschen was Ähnliches gemeint wie das, was ich jetzt gesagt habe, dass diese Bilanz, die die USA über die Kriege seines Vorgängers zieht, also dieses zu sagen, nee, das machen wir nicht mehr, wir gehen da nicht mehr mit unserer ganzen Militärgewalt hin und stürzen ein Regime, weil man sieht ja an Irak, an Libyen und so weiter, dass man das gar nicht missverstehen darf als Zurückhaltung in dem Sinne, dass die USA jetzt sagen, jetzt setzen sie ihr Militär nicht mehr ein, sondern dass sie sagen, das hat er in dieser Rede der Obama auch mit dem entsprechenden Zynismus richtig so formuliert, gesagt, alles, was an negativen Wirkungen aus diesen Weltgegenden kommt, versuchen wir unter Kontrolle zu bekommen. Dazu taugt ja auch dieses wunderbare Drohnenprogramm, was sie da jetzt massiv zusätzlich verfolgen. Und was sich da noch an ökonomischer Benutzung organisieren lässt, das versuchen wir auszunutzen, aber ansonsten überlassen wir im Weitgehend dann diese Regionen auch tatsächlich ihrem Schicksal und verhindern bloß, wenn es irgend geht, dass nicht andere sich das gegen uns zunutze machen. Und das meine ich, diese Bilanz, ne? Also das ist ja vom Obama auch oft missverstanden worden, mit der will jetzt nicht mehr so viel Krieg führen wie der Bush. Ja, der will auch nicht mehr so viel Krieg führen, aber wenn man sich anguckt, warum und was das für die Kriege heißt und für deren Ergebnisse, muss man sagen, ist das kein Ausblick auf eine friedlichere Welt.
Nun gibt es ja Leute, die sagen, also unter einfach Voraussetzungen allen Gegebenen, sagen sie, wäre es doch aber besser, wenn es einen gibt, der alle Maßregeln kann und der sagt, wo es lang geht. Denn schlimm wird es ja vor allem, wenn jemand auftaucht, der dem Paroli bieten kann und sich vielleicht anlegt und dann einen großen Krieg provoziert. Also lieber so. Ordnung im kleinen Schrecken als den großen Schrecken. Und weiß ich immer nicht, was ich dann da antworten soll, weil irgendwo haben sie ja recht, oder?
Also ich würde da zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, dass dieser Gedanke etwas sehr Luxuriöses, sag ich mal, hat, weil er sich richtig neben die Verhältnisse stellt, wie sie eingerichtet sind. Dass die Welt in Staaten aufgeteilt ist, also Gewaltmonopole, das liegt ja im Ausgangspunkt an dem, was da jeweils vor Ort politökonomisch organisiert ist. Man kann es auch mal so ausdrücken, wer erst anfängt, sich über die Gewaltausübung der Staaten sich aufzuregen, wenn sie sie nach außen betätigt, der hat eigentlich was verpasst. Nämlich, dass die Gründe dafür, warum die Staaten das überhaupt tun, erstmal in der inneren Ordnung liegen, die sie sich eingerichtet haben. Das übrigens in gewisser Weise weiß das auch jeder, wenn die USA oder wenn auch Europa sagen, unser Öl oder wenn sie sagen, unsere Handelswege, dass die nationale Ökonomie Europas und Amerikas auf der Benutzung der ganzen Welt beruht. Und dass das Geldverdienen dort immer wieder und zu großen Teilen auch auf Kosten der Staaten geht, die man dort eingerichtet hat oder die sich selber da eingerichtet haben. Also provoziert man ja mit seinem eigenen Vorgehen lauter Gegner gegen die eigene Politik. Und dazu sagen, das wäre doch gut, wenn es einen von oben gäbe, der allen auf die Nase hauen könnte, stellt sich ja ein bisschen ignorant zu der Frage, warum sind denn die anderen Staaten eigentlich überhaupt Feinde oder Konkurrenten Europas? Warum gibt es denn sowas wie einen Bin Laden, der sagt, der Islam, ist von der westlichen Welt niedergemacht worden? Das ist ja eine Reaktion, nicht, dass ich das jetzt in irgendeiner Weise teilen würde, nicht, dass ich da missverstanden, das ist eine Reaktion auf die Art, wie diese Weltgegenden benutzt werden von den kapitalistischen Nationen.
Naja, also dieser Gedanke, also der wird ja oft gar nicht so naiv vorgetragen, dass die Leute das nicht wissen, sondern das hat für mich so eine Analogie zu dem Ruf nach dem starken Mann, einfach aus dem Wissen, dass Konkurrenz desaströs sein kann und wenn sich alle brav in ihre Untertanenrollen fügen, auch die Staaten, dann gibt es wenigstens keinen Krieg. Also die Angst vor dem Krieg ist ja dann doch, oder?
Aber warum es dann deswegen kein Krieg gehen sollte, also ist mir jetzt nicht so recht nachvollziehbar.
Na gut, kein Weltkrieg vielleicht oder so. Nur kleinere Ordnungskriege gegen aufmümpfige.
Ja, das ist quasi das Erste. Und das Zweite ist ja, das unterstellt ja, dass alle Untertanen weltweit sich in die ökonomische Lage, die ihnen darüber eingespielt wird, einfach fügen. Das ist ja auch nun keine Notwendigkeit.
Na, wenn sie keine Mittel haben, also gar keine im Verhältnis
zu dem... Was heißt Mittel? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich habe neulich einen Filmbericht gesehen, da ging es um Demonstrationen von Arbeitern und Arbeiterinnen in Bangladesch gegen die Zustände in den dortigen Fabriken, die ja bekanntlich von unseren Unternehmen da eingerichtet sind, also deutschen, europäischen und amerikanischen. Es ist schon ein bisschen seltsam, wenn man sich anschaut, was für ein Elend diese Produktionsweise weltweit so einrichtet und ja nicht erst dort, dann gar nicht auf die Idee zu kommen, dass es vielleicht ja in Ordnung geht, wenn Leute sich dagegen wehren, dass ihnen so mitgespielt wird.
Na gut, die Leute unmittelbar, ja. Aber
das ist ja die gleiche Aussage. Wenn ich sage, ich will eine große Gewalt, die auf die ganze Welt aufpasst, dann spreche ich der quasi das Recht zu, dass sie jedem Verstehst du, das ist denen zwar nicht bewusst, aber der Sache nach redet es natürlich auch über das Verhältnis von Staatsgewalt und den Völkern, die dieser Staatsgewalt untergeordnet sind. Also zu sagen, wenn es einen weltweiten Gewaltmonopolisten gäbe, dann würde Ruhe herrschen. Das hat ja auch eine Analogie zu, wenn der Staat im Innern ordentlich zuschlägt, dann können die Gewerkschaften nicht mehr Rabindemi machen. Das würde derjenige, der das gesagt hat, wahrscheinlich nie so sehen, aber der Sache nach denkt er so.
Okay.
Immer diejenigen, die aufmüpfen und sich und sind dann der Grund des Krieges. Und ich wollte eigentlich sagen, die Wahrheit ist eigentlich genau umgekehrt. Die Art der Benutzung des Globus, die der Kapitalismus einrichtet, produziert lauter Gegner gegen die Rolle, die ihnen weltpolitisch und weltökonomisch zugespielt wird.
Und das wiederum setzt voraus, dass man die Gewaltmittel noch verstärkt, dass dann noch Ordnung herrscht.
Ja.
Okay, gut. Eigentlich ganz logisch. vielleicht ein bisschen spekulativ. Wie könnte man sich denn denken, dass die europäischen Staaten sich jetzt in diese neue oder dieses andere Ordnungsprinzip von Obama einfügen werden? Wenn sie das teilen oder ihre eigenen Ambitionen wie in Libyen, Frankreich und so?
Sind sie sowohl Frankreich als auch England ein bisschen pikiert, weil sie durch das Vorgehen Obamas und durch das die Russen mit ins Boot holen bei der Regelung der Chemiewaffenfrage ja ziemlich ausgemischt waren mit ihrer eigenständigen Syrien-Politik. Was sie da jetzt dann im Folgenden weiter da tun werden, keine Ahnung. Das wird man dann sehen. Man hat nur an deren Reaktion mitgekriegt, dass sie gesagt haben, also dass bloß hinter den USA herlaufen und mit denen zusammen was machen, wo man selber nichts von hat, da sehen sie keinen Sinn drin. Und so haben sie das ja dann auch entschieden.
Also kann man nur die Sache beobachten, hoffen und mit dem Wissen, dass so ein Machtgerangel immer wieder Überraschungen bereithalten kann und ja, am besten den Laden abschaffen. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich werde dann dem Vortrag aufmerksam lauschen.